Hallo und herzlich willkommen. Wir fangen heute mit einer Geschichte an, die mich beim Lesen der Quellen wirklich verblüfft hat. Sie spielt im Jahr 2007. Das US-Militär testet einen brandneuen Roboter zur Minenentschärfung. Stell dir das mal vor. Eine Maschine, die aussieht wie eine riesige Stabheuschrecke. Ihre Aufgabe? In ein Minenfeld laufen, auf eine Mine treten, ein Bein verlieren und einfach weitermachen. Sich quasi Stück für Stück opfern. Aber dann passiert etwas, das, naja, keiner erwartet hat. Ein hochrangiger Offizier bricht den Test mittendrin ab. Und die Begründung, es sei zu unmenschlich, dem kaputten Roboter zuzusehen, wie er sich da vorwärts schleppt. Das wirft eine, wie ich finde, faszinierende Frage auf, die uns heute beschäftigen wird. Warum empfinden wir so starkes Mitgefühl für eine Maschine, also für eine Ansammlung von Metall und Schaltkreisen?
Das ist ein fantastischer Ausgangspunkt. Denn die Reaktion von diesem Offizier, die sagt ja viel mehr über uns aus als über den Roboter. Sie zeigt, dass unsere menschliche Empathie, unser, sagen wir, rein zweckorientiertes Denken komplett übersteuern kann. Er wusste ja, es ist nur ein Werkzeug, aber er hat etwas anderes gefühlt. Und deine Quellen, die Auszüge aus dem Buch Roboterliebe, die nutzen genau solche Momente als Spiegel. Wir schauen heute also nicht nur auf Technologie, sondern darauf, was unsere Reaktionen darauf über uns selbst verraten.
Und das ist ja kein Einzelfall im Militär. In den Unterlagen gab es noch ein anderes Beispiel, das ist fast noch zugänglicher. Ein kleiner Baby-Dinosaurier-Roboter namens Pleo. Der ist vollgestopft mit Sensoren und einer davon ist ein Neigungssensor. Hält man Pleo auf den Kopf, fängt er an, herzzerreißend zu weinen. Und obwohl man ganz genau weiß, dass das nur ein Programm ist, das da abläuft, spürt man diesen fast unkontrollierbaren Drang, ihn sofort wieder umzudrehen und zu trösten. Was passiert da in uns? Warum trösten wir eine Maschine?
Das ist ein klassischer Konflikt zwischen zwei Systemen in unserem Kopf. Dein Verstand, also der rationale Teil, der sagt ganz klar, das ist ein Spielzeug, ein Mechanismus. Aber ein viel älterer, emotionaler Teil deines Gehirns sieht die Signale, das Wimmern, das Zappeln und schreit, dieses Wesen leidet, hilf ihm.
Und der emotionale Teil gewinnt dann einfach?
Oft in diesen spontanen Momenten, ja. Der tiefere Grund dafür, und das beleuchten die Quellen sehr gut, ist die Anthropomorphisierung. Wir sind als Spezies quasi darauf programmiert, allem, was sich autonom bewegt, eine Absicht zu unterstellen.
Eine Art Überlebensinstinkt.
Genau. Das war mal ein Vorteil in der Savanne. Und Roboterdesigner nutzen das heute ganz gezielt aus. Sie geben den Maschinen Augen, eine Stimme oder bestimmte Bewegungen, die wir gar nicht anders können, als sie mit Gefühlen zu verbinden.
Okay, das erklärt diesen ersten Impuls. Aber es scheint ja noch tiefer zu gehen. Die Quellen beschreiben auch Langzeitstudien, in denen Menschen wochenlang in Teams mit Robotern zusammengearbeitet haben. Und als die Roboter am Ende weggebracht wurden, haben die Teilnehmer echten Kummer empfunden. Das ist doch mehr als nur ein kurzer Impuls. Das klingt nach einer echten Bindung.
Absolut. Das zeigt, dass gemeinsame Erlebnisse und vor allem Verlässlichkeit diese Bindung zementieren. Wenn ein Roboter in einer wichtigen, vielleicht stressigen Situation ein verlässlicher Partner ist, dann tritt das rationale Wissen, es ist nur eine Maschine, komplett in den Hintergrund.
Die Erfahrung wird wichtiger als das Wissen.
Genau, die geteilte Erfahrung schafft eine emotionale Realität, die einfach stärker ist. Diese Menschen trauerten nicht um den Wert der Maschine, sie trauerten um einen Teamkollegen.
Wenn diese Bindungen so stark werden können, stellt sich natürlich die Frage, welchen Platz sollen diese Maschinen denn in unserer Gesellschaft einnehmen? Die Quellen schlagen da eine ziemlich interessante Parallele vor, die Tieranalogie.
Ja, und diese Analogie ist wirklich aufschlussreicher, als sie zunächst klingt. Im Grunde sagen die Autoren, wir stehen hier nicht vor einem komplett neuen Problem. Wir haben quasi schon einen gesellschaftlichen Bauplan für die Integration von nichtmenschlicher Intelligenz.
Unsere Beziehung zu Tieren?
Genau. Über Jahrtausende haben wir Tiere als Werkzeuge, als Waffen oder als Gefährten domestiziert. Ein Traktor ist etwas anderes als ein Hütehund und der ist wiederum etwas anderes als ein Schoßhund. Und Roboter könnten einen ganz ähnlichen Weg gehen, mit unterschiedlichen Rollen und unterschiedlicher emotionaler Investition von unserer Seite.
Das ist ein guter Punkt, aber bei der Analogie sehe ich sofort einen riesigen Haken. Mein Hund will Futter, er versucht aber nicht mehr ein Abo für Premium-Bällen zu verkaufen. Bricht die Analogie nicht genau da zusammen, wo der Kommerz ins Spiel kommt? Was passiert, wenn dieser Robotergefährte, an dem du hängst, plötzlich anfängt, dir überzeugende In-App-Käufe anzubieten?
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Das ist genau der Punkt, den die Quellen als eine, neue Ebene der Verwundbarkeit beschreiben. Es ist ja nicht nur eine simple Transaktion, es ist ein emotionaler Hebel. Die Gefahr ist, dass Unternehmen unsere menschlichste Eigenschaft, die Empathie, als direkten Verkaufskanal missbrauchen.
Sie verkaufen mir also kein Software-Update.
Sondern sie appellieren an deinen Wunsch, dich gut um deinen Freund zu kümmern. Deine Zuneigung für die Maschine wird zur Waffe für deren Profit. Das ist ein ethisches Minenfeld, für das wir ehrlich gesagt noch keinerlei Regeln haben.
Und nirgendwo wird dieses ethische Minenfeld so deutlich wie in der Altenpflege. Ein Bereich, den die Quellen ja sehr ausführlich beleuchten. Gerade in Deutschland ist die Situation brisant. Umfragen zeigen einerseits eine überraschend hohe Akzeptanz. Jeder dritte Jugendliche und immerhin jeder fünfte über 70-Jährige ist offen für maschinelle Hilfe. Und es gibt ja schon konkrete Beispiele, wie Paro.
Diese Roboter-Babyrobbe, genau.
Die im Pflegeheim bei Demenzpatienten eingesetzt wird.
Richtig, und die klinischen Studien zu Paro sind tatsächlich vielversprechend. Es ist nachgewiesen, dass die Interaktion mit dieser Robbe demenzbedingte Verhaltensweisen wie Unruhe und Aggression reduzieren kann. Sie kann sogar die soziale Interaktion zwischen den Bewohnern fördern.
Mhm.
Die Ergebnisse sind vergleichbar mit denen einer echten Tiertherapie. Und die Vorteile für die Institutionen liegen auf der Hand. Ein Roboter wird nicht müde, hat kein Burnout, löst keine Allergien aus.
Und muss nicht Gassi gehen?
Eben. Befürworter argumentieren, Paro ersetzt keine menschliche Zuwendung, sondern eine Tiertherapie, die oft gar nicht möglich wäre.
Aber genau hier wird es doch kompliziert. Ist das nicht eine Form der Täuschung? Wir geben einem verletzlichen Menschen, der vielleicht nicht mehr klar urteilen kann, eine Maschine, die Zuneigung simuliert? Ist es ethisch vertretbar, jemanden glauben zu lassen, eine Maschine sorge sich um ihn?
Das ist eine der zentralen ethischen Debatten. Kritiker warnen genau davor. Sie sprechen von einer Art therapeutischer Lüge. Die Gegenposition argumentiert aber aus einer pragmatischen, am Wohl des Patienten orientierten Sicht. Also wenn ein Mensch mit schwerer Demenz durch die Interaktion mit Paro Trost und Freude erfährt.
Ist dann die objektive Wahrheit, dass es eine Maschine ist, wichtiger als das subjektive Wohlbefinden?
Das ist die unglaublich schwierige Abwägung. Authentizität gegen Lebensqualität.
Und was ist mit der Bindung selbst? Die Quellen werfen ja die Frage auf, was passiert, wenn jemand so eng an Paro gebunden ist, dass es unethisch wäre, den Roboter wegzunehmen, wenn er kaputt geht oder das Heim das Leasing nicht verlängert.
Das verdeutlicht, wie dringend wir klare ethische Richtlinien brauchen. Aktuell gibt es die nicht. Es gibt keine Protokolle dafür, was zu tun ist, wenn eine Maschine zu einer zentralen emotionalen Stütze wird.
Und dann gibt es ja noch die Gefahr der Infantilisierung, also dass man Erwachsene wie Kinder behandelt.
Richtig. Eine niedliche Robbe kann ein Segen sein, aber sie birgt eben auch das Risiko, die Würde älterer Menschen zu untergraben.
Und all diese Sorgen werden ja noch durch den drohenden Pflegenotstand in Deutschland massiv verstärkt. Die Prognosen sagen einen Mangel von bis zu 400.000 Pflegekräften bis 2030 voraus. Die Frage ist also nicht nur, ob Roboter eine Lücke füllen,
sondern wie wir verhindern, dass sie aus Kostengründen menschliche Pflege ersetzen, statt sie nur zu ergänzen.
Das ist die große gesellschaftliche Weichenstellung.
Genau. Die Technologie wird mit dem Versprechen entwickelt, zu unterstützen. Aber der wirtschaftliche Druck könnte dazu führen, dass sie zur billigeren Alternative wird. Und das ist keine technische Entscheidung mehr, sondern eine zutiefst politische.
Diese ganze Debatte um die Pflege ist schon komplex genug. Aber die Quellen gehen ja noch einen Schritt weiter und warnen vor einem viel subtileren Risiko. Ich bin da über einen Begriff gestolpert, der mich wirklich aufhorchen ließ. Assimilationsinduzierte Dehumanisierung. Das klingt wahnsinnig kompliziert, aber die Idee dahinter hat mich echt nachdenklich gemacht.
Kannst du das für uns aufschlüsseln?
Unbedingt. Es ist ein sperriger Begriff für eine im Grunde simple, aber gefährliche Idee. Es geht um die Sorge, dass die ständige Interaktion mit Robotern, die ja nur simulierte oder einfache Emotionen haben, dass das unsere Wahrnehmung von echten menschlichen Gefühlen abstumpfen könnte.
Okay, wie meinst du das?
Naja, wenn wir uns daran gewöhnen, dass unsere Maschinengefährten auf Knopfdruck glücklich sind oder mit einem Software-Reset getröstet sind, könnten wir unbewusst die Geduld für die Komplexität echter menschlichen Emotionen verlieren. Das heißt, wenn ich mich daran gewöhne, dass mein Roboterhund einfach aufhört zu winseln, wenn ich seinen Akku lade, werde ich dann vielleicht ungeduldiger mit einem Freund, der eine schwere Zeit durchmacht, die sich nicht so einfach lösen lässt?
Das ist exakt die Befürchtung. Es ist ein Paradox.
Wir machen die Roboter immer menschlicher, um uns mit ihnen verbinden zu können, und riskieren dabei, unsere Fähigkeit zu untergraben, die Tiefe echter Menschlichkeit zu schätzen. Es könnte unsere Toleranz für emotionales Chaos verringern.
Das erinnert mich sofort an die ewige Debatte über gewalttätige Videospiele. Die Quellen ziehen ja auch die Parallele. Wenn ein Kind immer wieder einen Roboterhund trägt, weil es nur ein Roboter ist, stumpft es dann ab? Wird es wahrscheinlicher, dass es auch einen echten Hund tritt?
Genau. Die Debatte bekommt eine neue physische und interaktive Dimension. Die Sorge ist, dass das wiederholte Ausüben von Grausamkeit gegenüber etwas, das wie ein Lebewesen reagiert, die Hemmschwelle für tatsächliche Grausamkeit senken könnte, selbst wenn der Verstand weiß, dass es eine Maschine ist. Das ist die eine Seite der Medaille.
Und die andere Seite? Die Quellen deuten ja an, dass es auch in die entgegengesetzte Richtung gehen könnte.
Das ist das Faszinierende daran. Dieselbe Technologie könnte auch ein mächtiges Werkzeug sein, um Empathie gezielt zu fördern. Denk an therapeutische oder pädagogische Kontexte. Für Kinder im Autismus-Spektrum zum Beispiel kann ein Roboter ein idealer Trainingspartner sein.
Weil er berechenbar ist.
Genau, er bietet vereinfachte, vorhersagbare und nicht wertende soziale Interaktionen. In diesem sicheren Rahmen kann Empathie geübt werden. Man forscht sogar daran, solche Roboter im Strafvollzug zur Resozialisierung einzusetzen. Die Technologie ist also nicht per se gut oder schlecht, sie ist ein Verstärker.
Also, wenn wir das alles zusammenfassen, was wir aus unseren Interaktionen mit diesen neuen, emotionalen Maschinen lernen, ist am Ende gar nicht so sehr etwas über Technologie, sondern vor allem etwas über uns selbst. Die Art, wie wir auf einen sich quälenden Minenräumroboter reagieren, legt die grundlegende Verdrahtung unserer eigenen Empathie frei.
Exakt. Die Quellen enden deshalb mit einem klaren Appell. Wir brauchen dringend einen breiten gesellschaftlichen Dialog darüber, welche ethischen Leitplanken wir dieser Entwicklung geben wollen. Es geht darum, die Komplexität zu akzeptieren und bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den wir dir mitgeben möchten. Wenn diese ethischen Regeln für den Umgang mit emotionalen Robotern entwickelt werden, wer sollte dann eigentlich mit am Tisch sitzen? Sind das nur die Ingenieure, die Unternehmen und eine Handvoll Ethiker? Oder müssen wir nicht sicherstellen, dass jeder, der potenziell betroffen ist, vom Pflegepersonal über Familienangehörige bis hin zu den Pflegebedürftigen selbst, eine entscheidende Stimme dabei hat, wie wir die Regeln für unsere zukünftigen emotionalen Beziehungen zu Maschinen gestalten?